Willig, Willig, der Bier-Podcast. Heute Staffel 3, Folge 2. Mit dem Willicher Pilzmastermind Christoph Hayes. Und meiner Wenigkeit, die Moskatidis. Dann lege ich aber schon los, ne? Oder?
Du hast eine sehr gute Vorlesestimme.
Danke.
Kannst du mir irgendwie so ein Buch vorlesen?
Ja, natürlich, natürlich.
Das wäre nicht schlecht.
Ich gebe dir meine Kontonummer, ich lese dir alles vor. Alles lese ich dir vor.
Genau, alles, alles.
Ja, liebe Leute, wir sind on Tour. Es ist nicht zu fassen, ja, der Podcast ist unterwegs. Wir sind quasi ein Roadcast geworden. Heute ist einfach alles anders. Wir sind an der Schießroute. Ich verstehe das nicht. Ey, wo sind wir hier an der Schießroute? Bei Stefan Kramer, also eigentlich sind wir bei Christoph Hayes, ist ja klar, ja, aber Stefan Kramer sitzt mir gegenüber, einer der Gründer, Frank Schuster, ebenfalls einer der Gründer, ein Ingenieur. Stefan, was machst du, was hast du nach dem Abi gemacht, was machst du den ganzen Tag?
Also ich bin eigentlich kein Ingenieur, der Ingenieur sitzt neben mir. Nach dem Abi, das ist aber jetzt schon ganz lange zurück.
Ja, alles wissen.
Na, ich habe so ganz klassisch hier in der Region erstmal eine Banklehre gemacht, bei der Sparkasse.
Nützlich.
Ja, habe was Nützliches gemacht. Damals war Banklehre auch irgendwie noch so, wo die Pflege, aber auch gute Leute hingegangen sind. Und danach bin ich dann nach Frankfurt gegangen an die Börse.
Nein.
Da so ein bisschen Börsenluft schnuppern dürfen. Die Luft war damals nicht sehr gut, weil es war genau zu der Zeit, wo es richtig bergab ging.
Okay.
Das ist genau Lehman Brothers, wo es,
Du bist aber unverantwortlich, hoffe ich.
Ja, also ich habe keinen Fat-Finger-Trade oder so gemacht. Ich hab damit wirklich gar nichts zu tun. Ich war ja gerade frisch da drin. Und bin durch diese ganze Schule durchgegangen und habe dann noch studiert in Maastricht, im schönen Maastricht.
Maastricht?
Ja.
Das ist ja bei uns um die Ecke. Wie gesagt, es handelt sich um einen Roadcast. Wir kommen aus Aachen, weit entfernt.
Ja, das ist halt richtig.
Die beschauliche Einfamilienhaussiedlung hier.
Ja, es ist ja sehr beschaulich hier. Ne?
Sehr beschaulich.
Ich muss immer den Weg schauen, obwohl ich, glaube ich, 100 Mal hier war. Ich wohne in Viersen selber, aber ich gucke immer noch mal aufs Navi, wie ich dann überhaupt wieder an die Schießroute komme. Ja.
Sicher ist sicher. Ja.
Sicher ist sicher.
Sehr gut. Ja. Frank, erzähl mal du. Du bist Ingenieur.
Richtig, genau. Ich bin der Ingenieur hier im Team und ich bin nach der Schule direkt auf die Technische Hochschule, auf die Technische Uni nach München gegangen zum Studium des Ingenieurs für Brauwesen und Getränketechnologie.
Ah.
Also quasi der Weinstephaner Brauer, wie man ihn so kennt. Und habe nach dem Studium dann erste Erfahrungen gesammelt, auch in einem kleinen Startup, war Produktentwickler für den ersten Münchner Wodka damals schon.
Cool.
Und wie das mit Startups so leider so sein kann, läuft es mal gut und eben mal weniger gut und musste mir dann nach gut einem Jahr eben was Vernünftiges suchen, war dann erstmal im Maschinenbau unterwegs, habe Brauereianlagen dort projektiert, bin dann anschließend tatsächlich hier an den Niederrhein gekommen, war dann in einer Zuckerfabrik, habe mich da um Umwelt und Energie gekümmert und dann hat auch langsam so die Willicher Pilzgeschichte begonnen.
Okay, genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Christoph und du?
Ich kenne Christoph über den Kontakt von einem gemeinsamen Freund.
Kannst du den Namen ruhig sagen?
Martin.
Ja.
Genau.
Grüße gehen an Martin,
wer auch immer das ist.
Genau. Und Willicher Pilz läuft nebenher und aktuell bin ich jetzt nicht mehr in der Zuckerindustrie unterwegs, sondern bin tatsächlich bei einem Zulieferer für Getränke und bin dort für Prozessoptimierung und so weiter gerade verantwortlich.
Okay. Stefan, Bierbrauen, ist das älteste Gewerbe der Welt?
Ich glaube, das ist Zuhälterei, oder? noch was dazwischen. Ja, aber gehört ja irgendwie auch zusammen, ja. Aber vielleicht noch zu deiner Frage, woher wir uns kennen.
Ja.
Wir kennen uns seit 24 Jahren, habe ich gerade mal so nachgerechnet.
Hammer.
Ja. Oh, krass, was du so rechnen kannst.
Also wir waren früher in der Jugendpolitik waren wir zusammen aktiv.
Ich möchte diesen Podcast politischer gestalten, der Christoph bremst mich immer aus.
Nein.
Doch.
Christoph,
jetzt
was soll ich Politisches
jetzt
sagen?
Jetzt hau mal einen raus. hast.
Ja, ist ja also ganz schwierig im Moment, die Politik. Also ich sehe das selber und vielleicht verbinden wir das direkt damit, was ich jetzt mache. Ich bin selber auch Gründer, habe ein anderes Startup noch gegründet und mache medizinisches Cannabis. Und ja, also da
kommen wir
direkt zur Politik, weil das, was wir jetzt sehen, wir reden ja über Legalisierung und Co. und Entkriminalisierung. Das ist natürlich eine Katastrophe, was da gerade läuft.
Katastrophe.
Für uns alle jungen seit Unternehmer ist das ein Riesenproblem. Ja,
ja, ja. Aber gut, nochmal ganz, ganz kurz, wenn der Christoph das erlaubt und jetzt nicht mit williger Pilz mit Mindesthaltbarkeitsdaten auf mich wirft und schmeißt. Was war da los politisch? Ihr habt euch in den Jusos, bei den Jusos kennengelernt. Julis?
Oder? Ja, so ungefähr, so ein bisschen weiter in eine andere Richtung. Aber genau, da...
Jetzt muss man auch sagen, sonst hört sich das jetzt so an, als hätten wir uns bei der Jugendorganisation der NPD oder so getroffen. Bei unserem Feuer im Wald, das nicht. Also, es ist schon, ja, genau. Nicht die Jusos, aber auch was in der Mitte.
Genau, in der Mitte und mit ordentlich Leute, viel Bier.
Was ist denn hier los? Wir können doch offen reden. Wir sitzen gemütlich zusammen an der Schiefbahn Nummer 12, können uns alle besuchen.
An der Schießroute Nummer 12.
Schießroute macht mich fertig, ey.
Genau.
Also der Christoph, aufmerksame Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass der Christoph Heiß und ich, meine Wenigkeit, der Demoskatidis, uns bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion kennengelernt haben, vor vielen Jahren. Von daher glaube ich, ist es okay, wenn wir jetzt sagen, ihr kennt euch.
Von der CDU und Jung
Union. Ja, alles gut. So, das war's. Wobei wir stehen geblieben?
Thema abgehakt.
Frage an den Ingenieur. Frage an den Ingenieur. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Brauer und einem Mälzer?
Der Mälzer macht die Rohstoffe und der Brauer macht dann das fertige Produkt. Würde ich jetzt halt mal so.
Das ist das
so
erste Mal, dass ich das geschnallt habe. Ja.
Ganz abgekürzt sagen. Ich könnte es jetzt weiter ausführen, aber ich denke.
Nee, das möchten wir nicht. Doch, doch, mach ruhig.
Alles naja, gut. auf dem Feld wächst Getreide, Gerste, Weizen und so weiter. Das ist für den Brauprozess allerdings ungeeignet und das muss quasi erst in einem Prozess vermälzt werden.
Ist das der Gärprozess?
Nein, das ist der Mälzungsprozess. Deswegen der Mälzer. Und der Mälzer arbeitet in einer Mälzerei und hat dort eigentlich immer drei, vier klassische Schritte in diesem Mälzungsprozess. Zuerst also wird das Getreide vom Feld angeliefert, findet dann erstmal so eine gewisse Ruhe. Dann anschließend, wenn es bereit ist, das Getreide, wird's geweicht. Anschließend wird es gekeimt und nach dieser Keimphase wird es dann abgedarrt. Das sind so die klassischen Mälzungsprozesse. Genau. Und wenn das abgeschlossen ist, dann hat man quasi das fertige Malz, was man auch dann fürs Bier verwenden kann und was der Brauer dann anschließend benötigt.
Sehr cool. Da komme ich zu der Frage des Tages. Ich habe Heuschnupfen. Ihr seht mich hier die ganze Zeit rumschniefen.
Ja, das ist ein großes Opfer, was der Demos gebracht hat, dass er aufs Land gefahren ist. Das bringt ihn fast um.
Ja, das bringt mich fast um. Und wenn mein Freund Thomas Bräutigam nicht dabei wäre und hier am Mischpult sitzen würde, ich wäre fertig mit der Welt. Wir sind in einem schnuffeligen Mercedes, in dem ich quasi geboren wurde, hierhin getuckert.
W100, was ist das?
123. 124. Jesus Maria, ey, der 123, an dem bin ich geboren. Wie dem auch sei. Hilft williger Pilz gegen Heuschnupfen? Frage des Tages.
Ja, trink doch mal was.
Du hast recht. Hast du die Reaktion deines Mitgründers vernommen, Christoph? Er hat einfach gesagt, trink doch mal was. Genau. Trink doch mal drüber nach.
Genau.
Ich glaube, es hilft. Ich muss gleich mal loslegen. Wir waren ja bei Peter Dai. Herzliche Grüße an Peter. Das war auch nicht schlecht. Also in unserem, wir sind ja schon so oft nach hier gekommen. Und wir werden immer öfter nach hier kommen. Ständig on the road. Aber was ist denn nun das Besondere am Williger Pilz, Stefan?
Also für mich im Grunde genommen, ich trinke eigentlich nur alt. Aber für mich ist das Williger Pilz eben ein Pilz, was sich von anderen unterscheidet. Und das war mir so wichtig, als wir damals nach dem Rezept gesucht haben, war eins wichtig, nämlich, dass es so schmeckt wie kein anderes. Und das macht es auch für mich aus. Und es schmeckt mir eben so gut, dass ich das als einziges Pilz auch trinke.
Ja. Fühlst du dich geläutert danach?
Auf gar keinen Fall. Also, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wie viel man trinkt, aber ich glaube, ich kann jetzt auch aus alter JU-Zeit heraus, kann ich nicht so wenig trinken. Also nee, ich fühle mich danach ganz gut. Also ich stehe auf, schüttel mich einmal und dann geht's weiter. Ne?
Sehr gut.
Ich dachte, du trinkst noch Altbier. Ich dachte, ich trinke sonst nur Freibier.
Am liebsten Freibier.
Ich hatte auch ein bisschen auf den Frank Schuster, unseren Ingenieur, geschielt, denn ich habe irgendwas gelesen, dass der heiße Sud oder so ähnlich in einen Läuterbottich umgefüllt wird oder sowas. Ja, das ist doch ein Prozess.
Ja, kannst jetzt du
die Prozesskette mal erklären, bitte?
Jetzt habe ich gerade den Prozess vom Mälzen erklärt, dann mache ich beim Brauen gerade eben weiter. Das Brauen beginnt klassischerweise erstmal mit der Anlieferung von Rohstoffen, also vom Malz und vom Hopfen. So, und geht dann quasi weiter, dass das Malz erstmal sortiert oder gereinigt wird, anschließend dann geschrotet wird, sprich klein gemacht wird. Das hat eben den Hintergrund, dass die Oberfläche einfach vergrößert werden soll und man eben leichter an den Inhalt von dem Korn kommen soll. So, anschließend wird das Ganze eingemeischt. Für die Experten, das ist ein Extraktionsvorgang. Das bedeutet, das wird sozusagen der Stoff aus dem Malzkorn herausgezogen, herausgelöst. Das geht auch nur, weil das Ganze vorher gemälzt wurde. Hm. Also mit normaler Gerste vom Feld würde sich das gar nicht so gut lösen. Hm. Das ist der Maischprozess und da kann man unterschiedliche Temperaturen abfahren. Also man erhitzt das Ganze langsam und rastet dabei dann noch so ein kleines bisschen.
Und rastet heißt ruhen, ja?
Genau, man hält es einfach auf einer gewissen Temperaturstufe, dass Enzyme an der Stelle wirken können.
Hat es also, dann schon, Entschuldigung, seinen endgültigen Geschmack?
Nein.
Das erst nach dem Lagern.
Genau, ganz genau. Also der endgültige Geschmack, der braucht 3 bis 4 Wochen eigentlich. Und der eigentliche Brauvorgang, also den ich jetzt gerade versuche zu erklären, der dauert so Pi mal Daumen 6 bis 8 Stunden. Und nach diesen 6 bis 8 Stunden, die der Brauer benötigt, braucht anschließend noch die Hefe dann circa eben 3 bis 4 Wochen und erst dann ist das Bier tatsächlich fertig. Ja. So, jetzt war ich gerade beim Maischvorgang stehen geblieben. Wenn das Maischen abgeschlossen ist und alle Stoffe aus dem Malzkorn gelöst sind, dann läutert man. Dann trennt man so, der Läuterprozess ist ein Filtrationsvorgang, also man trennt die löslichen von den unlöslichen Bestandteilen. Die gelösten Sachen, die kocht man dann anschließend weiter und dann ist der Sudvorgang sozusagen abgeschlossen. Dann wird das Ganze runtergekühlt und wenn es dann auf einer gewissen Temperatur angekommen ist, dann kann man die Hefe dazugeben. So, das ist der Brauvorgang quasi einmal ganz einfach für sämtliche Biersorten erklärt.
Also Frank Schuster, ich sag dir, hast du promoviert? Das ist super, super berichtet, wirklich. Ich hab's geschrieben, mehr oder weniger. Vielen lieben Dank. Stefan, ich habe auch eine Frage für dich gerade gesehen auf meiner unfassbaren Liste. Wie schaffen wir das denn jetzt, dass Willischer Pilz das Rheinlandpilz, also das Rheinlandpilz wird. Ich bin auch gerne immer behilflich, meine. Also. Aber hast du eine Idee?
Ja, ich meine, das ist ja schon mal ein guter Anfang, den wir hier machen. Also im Grunde genommen müssen die Menschen da draußen ja wissen, dass es einen Pilz gibt, was handwerklich hergestellt ist und sehr, sehr gut ist.
So ist es.
Und eben nicht so ist wie jedes andere Pilz, was man aus ganz Deutschland trinken kann. Und wir wollen ja im Geschmack, wollen wir auch was darstellen. Ja, und das Rheinland, das, wenn man sich das vorstellt, dann hat man ja eben auch gewisse Bilder im Kopf. Ja, und
Bilder?
Das, ja, Bilder im Kopf.
Ja, also, sag mal eins, beschreiben.
Ja, schau mal hier raus, schau mal die große Eiche, die hier irgendwie im Sonnenuntergang sich im Winde wiegt. Etwas bewegt. Ja, das ist für mich so typisch Rheinland. Oder wenn man jetzt schaut, wenn im Spätsommer irgendwo die Felder abgemäht werden, das ist für mich Rheinland. Wenn man schaut, wie gerade an der Niers das Wasser seicht daher kommt, das ist für mich Rheinland. Und das wollen wir.
Nee, es ist ein Fluss, also für die Zuhörer aus Kasachstan.
Ja. Ja. Das ist ein Fluss, genau.
Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, also ich würde fast sagen, der Punkt mit der Lagerung würde mich tatsächlich noch mal kurz ingenieurstechnisch wissenschaftlich interessieren. Der Kollege Schuster grinst schon verdächtig. Sind die Lagertanks eigentlich gasdicht verschlossen? Muss ich jetzt wirklich mal fragen. Also bei Kohlendioxid, das darf ja nicht entweichen. Ist das alles safe, was der Christoph macht?
Ja, das ist alles,
er musste nachdenken.
Das ist alles durch den Ingenieur abgenickt.
Sehr gut.
Ja, das ist alles absolut sicher. Doch, es ist tatsächlich so, dass CO2 entweichen kann und tatsächlich auch entweichen soll.
Ja, weil wir machen, also unser Bier kommt ja aus einer offenen Gärung. Genau, vielleicht kannst du da einfach, weil das ist jetzt ja gar nicht mehr der Standard, aber ich glaube, das macht unser Bier ja ein bisschen besonders.
Genau, da gibt's, also es gibt unterschiedliche Prozesse. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Bier in einer offenen Gärung vergärt, also die ersten 3 bis 5 Tage, findet das in einer riesengroßen Badewanne statt. Also die 3 Meter tief ist und 5 mal 5 Meter groß, so ungefähr, also eine schöne große Badewanne. Dort gärt es so vor sich hin. CO2 soll auch entweichen. Allerdings, das muss man auch sagen, wenn man eben so einen Gärkeller betritt, da hat man dann natürlich schon die CO2-Warnlampen an und muss natürlich auch für eine gute Belüftung sorgen in so einem Keller. Das ist eine Besonderheit von Willicher Pilz, dass das in der offenen Gärung passiert. Wenn man jetzt von anderen Bieren auf andere, die Herstellung anderer Biere guckt, dann findet es natürlich in Gär- und Lagertanks statt. Und die sind dann prozesstechnisch anders abgesichert. Aber für unser Willicher Pilz spielt das erstmal keine Rolle.
Sag mal, betrachtet ihr euch drei eigentlich als gleichberechtigte Chefs?
Was der Christoph sagt, wird gemacht. Ja, und wenn der Ingenieur irgendwie das zu meckern hat, dann läuft es halt nicht.
Ja, ich meine, also... Ist doch, ja, genau. Ja, die Zuhörer möchten auch mal was Neues hören jetzt. So auf der
Menschen. Also wenn es nach mir gehen würde, hätten wir auch Malzi als Malzgetränk gemacht. Aber Christoph, sag du mal was dazu.
Ja, ich sag mal, wir haben halt unterschiedliche Aufgaben. Ne? Und,
da war eine bedeutungsschwangere Pause drin, richtig?
Nein, ich überlege, wie ich sage. Also als wir angefangen haben, haben wir ja erstmal gedacht, das machen wir irgendwie so nebenbei auf einer Arschbacke. Und dann hat sich halt relativ schnell rausgestellt, das klappt nicht. Und dann war klar, da muss jemand arbeiten. Und da hatte ich, als das klar wurde, überhaupt nicht an mich gedacht. Weil ich ja jetzt tatsächlich, also ich hätte zum Beispiel jetzt eigentlich gedacht, der Frank, ne, der kommt vom Fach, der und ist kein Historiker, sondern Brauingenieur. Wenn jemand in der also sowas aufziehen sollte, dann der Frank. Aber ich verstehe da natürlich auch, da hatte der Frank gerade, ich verrate ja jetzt intime Details, sein Haus gekauft und sein zweites Kind in Planung. So, und hat dann natürlich gesagt, das ist ja jetzt ein bisschen zu abenteuerlich, dazu jetzt noch eine Brauerei zu leiten und meinen Job zu kündigen. Und
hast du keine Sicherheiten geboten? Irgendwelche Anreizsysteme, wie man das aus der freien Wirtschaft kennt?
Ja, nee, meine Sicherheit, die ich dem Frank geboten habe, ist, dass ich mich quasi in das Messer gestürzt habe, aber auch relativ fröhlich. Also ich habe glaube ich, schon mal gesagt, keinen Tag bereut. Macht großen Spaß und ist ein großes Privileg, aber deshalb wir haben schon so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir versuchen, vieles abzustimmen, also
nur ihr drei?
Ja, wir haben ja noch einen Investor, das haben wir glaube ich auch schon mal in einer der früheren Folgen, der darf natürlich auch durchaus mal Stopp sagen, aber das passiert in aller Regel nicht, aber mir ist schon wichtig, zumindest das Feedback einzuholen. Am Ende muss ich natürlich, das ist denn mein Job als Geschäftsführer, auch für die Entscheidung gerade stehen. Das heißt, am Ende muss ich dann sagen, das machen wir so oder so, aber da ist mir halt schon wichtig, dass jeder sich drin wiederfindet, weil ich finde, das ist ein Baby von uns dreien und das soll es auch bleiben. Mhm. Und das ist natürlich immer so eine gewisse Schräglage, wenn einer seinen ganzen Tag nur damit und seine Wochenenden und alles im Moment nur damit verbringt, hat er natürlich immer ein, ja, ist ihm sein Gewicht natürlich irgendwie immer ein bisschen größer, aber das versuche ich, zumindest versuche ich das, ihr müsst ja nachher,
du versuchst kann ja gleich mal
rausgehen,
ja,
dann, könnt ihr, dann könnte, kann das, kann die, können die Beschwerden losgehen, dann höre ich diese Folge auch nicht. also ob mir das immer gelingt, aber ich versuche immer alle mitzunehmen.
Das gelingt uns aber zu dritt eigentlich, finde ich, immer ganz gut. Klar hat man mal gewisse Differenzen, aber eigentlich ist das immer ein total fairer Abstimmungsprozess zwischen uns dreien. Und ja, also gerade wenn es das Produkt betrifft, ist meine Meinung natürlich häufig gefragt und ich hoffe, da kann ich immer mit ein bisschen Know-how in die Gruppe alle unterstützen und alle dann auch von meiner Meinung überzeugen.
Ich sehe ein schelmisches Grinsen. Was sagst du dazu?
Ja, ich sehe es auch so. Also wir sind da immer gut abgestimmt und vor allem die Passion. Also ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man sowas richtig groß machen kann. Das ist einmal, man schüttet ganz viel Geld rein und macht es dann groß. Oder man schüttet sehr, sehr viel Passion rein. Und da ist der Christoph genau der Richtige, der da wirklich Tag ein, Tag aus extrem viel Passion reinsteckt und dass wir das groß machen können. Aber man sieht halt, wie sich das auch zusammenfügt. Also ich sehe mich da eher so in der Struktur, dass man eben eine Firmenstruktur aufbaut. Und das war gerade am Anfang für mich dann ein bisschen intensiver mit Verträgen und diesem und jenem. Und dann eben Rezept muss auch stehen. Also wir ergänzen uns da schon sehr gut. Aber ich bin genauso froh, dass der Christoph das Tag ein, Tag aus auch macht, weil wir beide eben auch reguläre Jobs haben und die eben auch nicht jetzt auf einer Arschbacke abzusitzen sind. Und das braucht man dann aber auch. Und ja, dann sind wir beide da trotzdem mit voller Passion hinterher. Das zeigt ja auch so einen Tag, dass wir uns darauf gefreut haben, hier mal mit dir, mit euch das Interview zu führen.
Ja, super. Wir haben uns auch gefreut. Ja.
Ja. War mir ja auch wichtig, dass mal die ganze Fülle...
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir müssen auch nochmal kommen. Ne? Der Investor muss auch mal interviewt werden. Da möchte ich schon nochmal was hören. Hier.
Oh Gott, ja, das können wir...
Der wird sich freuen.
Der wird sich freuen. Sollen wir ihn grüßen? Sollen wir ihn grüßen? Wie heißt er nochmal?
Ja, den müssen wir auf jeden Fall grüßen.
Wie heißt er denn? Darf man doch sagen.
Ich hab's gerade vergessen, Christoph. Wie heißt er denn, der Investor? Sag nochmal bitte.
Ja, lieber Matthias, schöne Grüße.
Wie Matthias und weiter?
Viele Grüße, Matthias.
Albrecht, Matthias Albrecht. Junge, wir
stand
grüßen
ja auch mal in der Zeitung. Klar, ach so, dann dürfen wir, ja, dann ist ja gar
nichts. Ja, alles safe. Alles safe. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz den Aspekt aufgreifen, warum das Radler denn eingestellt wird. Da gibt es ja so ein geiles Radler.
Ja, genau. Das, wir sitzen ja jetzt hier gerade in Mai zusammen und tatsächlich das Radler, was ihr jetzt trinkt, hat jetzt noch 2 Tage Resthaltbarkeit. Offiziell natürlich. Und tatsächlich haben, also es ist nicht, weil es schlecht läuft, wir werden immer wieder gelobt dafür. Ich habe, also das hört sich jetzt, wenn ich das sage, total überheblich an, aber ich habe tatsächlich Getränkehändler, die mir sagen, das ist das beste Radler am Markt.
Kein Zweifel.
Ja, dass du das, das freut mein Herz.
Ich trinke es gerade, ich trinke es.
Aber genau, also ich finde es auch ganz großartig. Ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, der Frank kommt ja aus Franken und hätte, glaube ich, also wenn man öffentlich behaupten würde, dass er Radler trinkt, hätte man mit ihm ein schwerwiegendes Problem.
Also jetzt.
Aber bei dem Willicher Radler macht er, glaube ich, eine Ausnahme.
Nein, es ist kein Problem, wenn man sagt, dass ich Radler trinke. Ich hätte nur ein Problem damit, wenn man sagt, ich komme aus Bayern.
ich habe das überlegt, ob ich das sage.
Also sehr gut, Christoph. Vielleicht sage ich aber mal noch einen Punkt. Produkttechnisch zum Mindesthaltbarkeitsdatum und grundsätzlich zum Mindesthaltbarkeitsdatum von Bier als auch von Radler. Also vorneweg muss man sagen, wer es nicht schafft, seinen eigenen Kasten Bier innerhalb vom Mindesthaltbarkeitsdatum auszutrinken. ich muss den Satz, glaube ich, genau, wird gar nicht, also der wird gar nicht wahrgenommen oder ernst
also die
genommen.
Anonymen Alkoholiker sind zu erreichen unter der Nummer.
Nein, so, aber jetzt hatten wir natürlich leider mit dem Lieferdatum des Radlers so die Radlersaison verpasst Und deswegen läuft es jetzt leider vor der Radlerzeit quasi aus dem Haltbarkeitsdatum. So, um jetzt aber nochmal um die Kurve zu kommen.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja? Das sind doch Planungsschwierigkeiten.
Nein, das war natürlich für uns der logische zweite Schritt, einen Radler zu machen nach dem Pilz, weil wenn du jetzt ein Altbier, ein helles oder irgendwas, wonach Leute auch immer wieder Fragen machst, muss natürlich wieder eine Grundmenge abnehmen, einen Sud. So, und das Radler, unser Radler, das ist ja vielleicht auch das Besondere und deshalb mögen es auch viele Leute und deshalb schmeckt es vielleicht auch ein bisschen besser als andere. Wir mischen ja tatsächlich einfach nur 50% hörte sich irgendwie falsch an.
Sag nochmal,
Willicher Pilz und tatsächlich 50% von dem Lömmelen Pampelmuse und sonst gar nichts und wir sind auch, glaube ich, die Einzigen. Deshalb, ich sage ja mal, wir sind das ehrlichste Radler der Welt. Das soll mir mal jemand beweisen, dass es nicht so ist. die Einzigen, ja, draufschreiben, was drin ist für eine Limonade. Und deshalb war das natürlich super naheliegend, erstmal einen Radler zu machen, weil wir da einfach ein bisschen was von unserem Pilz nehmen können und ein bisschen was von der Limonade mal ausprobieren können. Das war jetzt aber dann doch wieder, weil dann Zutaten zusammengemischt werden müssen. Die Limonade muss da ja irgendwie hinkommen. Das wird dann als Sirup gemacht. Und dann hat das alles etwas länger gedauert bei der Brauerei. Und deshalb ist das später gekommen, als wir gedacht haben. Das ist aber so eine Kinderkrankheit, würde ich sagen, gewesen.
Ja, richtig. Also wir hätten es theoretisch wahrscheinlich im Juni, Juli fertig gehabt, letztes Jahr. Und hatten den Abfülltermin dann aber leider erst Ende August und haben es dann erst Anfang September auf dem Hof bei uns gehabt. Und das ist natürlich das Ende der Radlersaison. Und so, aber nochmal zurück zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum grundsätzlich bei allen Produkten, wir sprechen jetzt halt nicht nur von Bier, sondern eben auch von Milch, Brot, Käse, Butter, was weiß ich, heißt, der Hersteller garantiert bis zu diesem Datum die sensorische Qualität des Produktes. So. Das heißt nicht, dass das Produkt ab diesem Datum schlecht ist. So, und das steht auch inzwischen auf relativ vielen Käseverpackungen und so weiter. Riech an mir, ich bin häufig länger gut, als es auf der Verpackung steht und so weiter. Das Gleiche gilt auch für Bier. Und das Gleiche gilt auch für Radler. Ich habe im Studium, haben wir auch Verkostungen gemacht mit Bieren, die 20, 25 Jahre über dem Haltbarkeitsdatum drüber waren. Und die verändern sich im Geschmack. Die werden tatsächlich auch sehr interessant. Die bekommen dann irgendwann so ein Sherry-Aroma oder man nennt es dann auch so im ersten Moment ein Cardboard-Aroma. Und dann irgendwann bekommen sie ein Sherry-Aroma. Es liegt natürlich daran, dass die Flaschen irgendwann an CO2 verlieren. Das ist ganz klar. CO2 diffundiert durch den Deckel hindurch. Und dann hat es eben nicht mehr den CO2-Gehalt, den das Bier haben sollte. Oder gegebenenfalls wird das Bier mal ein bisschen trüber. Aber nur weil das Bier mal ein bisschen trüber ist, heißt es nicht mehr, dass man es nicht mehr trinken könnte. So, und deswegen der Aufruf, Christoph hat es, glaube ich, heute in den sozialen Medien publiziert, Radler gibt es aktuell zu einem richtig guten Kurs.
Ja, wobei Hammer. Ich da vielleicht zu sagen muss, das Pampelmusenradler wird auch in 10 Jahren nicht nach Cherry schmecken. Ja. Nein, aber genau, aber ich wollte ja noch sagen, wieso läuft das jetzt aus? Also wir arbeiten dran, eine Lösung zu finden. Das Ding ist, wir müssten jetzt eine zu große Menge abnehmen. Das hat auch ein bisschen mit dem Sirup zu tun. Wir haben ein paar Ideen, wie wir es auffangen können. Da arbeiten wir dran. Wir sind selber Riesenfans davon. Und deshalb wird es das irgendwann hoffentlich auf Holz klopfen, aber auch wieder geben.
Sehr, sehr geil. Stefan Kramer, kennst du die Aktion Pfötchen? Sagt dir das was?
Hilf mir.
Dann bist du nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, ausnahmsweise. Ich hätte dir so gern eine Frage gestellt. Warte, ich überlege mir eine andere. Hast du Zivildienst gemacht oder warst du beim Bund?
Nichts von beiden.
Nächste
Frage.
Du warst der fünfte Bruder von...
Nee, ich bin direkt in die Ausbildung gegangen. Ah, dann wurde man zurückgestellt und dann ist genau im nächsten Jahr wurde alles abgeschafft.
Ach, das ist ja praktisch.
Ja, das war super praktisch. Ach,
das war doch die Aktion von diesem Politiker.
Ja. Wer war denn nochmal der Politiker?
Ja, ich hab's auch vergessen. Unfassbar. Ich hab Zivildienst gemacht. Ja.
Dann nachgedient.
Dann erzählt uns vielleicht der Christoph was. Es geht, glaube ich, um Therapiehunde. Ich habe ja auch einen Hund.
Ja, genau.
Fällt einfach mir nur gerade ein.
Ja, jetzt schön, dass du das irgendwo aufgeschnappt hast.
Es ist wichtig.
Wir sponsoren unter anderem einen Football-Club, die Schiefbahn Riders. Und
das wusste ich immer nicht. Hast du mir nicht gesagt?
Doch, das habe ich schon mal.
Darüber haben Schiefbahn wir schon gesprochen. Schiefbahn Riders kenne ich nicht.
Das ist das Lieblingsteam cool. Von Run NFL, heißt es ja nicht mehr, sondern, also auf jeden Fall von die Schiefbahn Riders. Und da haben wir dann immer einen Stand gemacht, da gab es ein Bier aus Flaschen, die muss er aufmachen, die Kronkorken haben wir immer in so ein Gläschen geworfen. Und dann kam einer von denen vorbei, der bei der Bundeswehr auch ist, und hat gesagt, bei uns gibt es eine Aktion, die heißt Aktion Pfötchen, die sammeln halt die Kronkorken, die alten Kronkorken, und geben die dann irgendwie an den Schrott. Und von dem Schrottwert, also ich meine, da denke ich ja immer so, wie viele braucht man denn dann davon? Von dem Schrottwert, von diesen Kronkorken, das Geld geben die Leuten, da werden Therapiehunde ausgebildet für Soldaten, die aus dem Auslandseinsatz kommen und die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Ja. Weil da gibt es irgendwie wohl so eine Unterversorgung durch, ich weiß nicht, die Bundeswehr
oder irgendwelche. Ernstes Thema, Vorsicht jetzt. Ernstes Thema.
Ja,
ich habe auch Zivildienst gemacht, aber ernstes Thema.
Aber deshalb sind wir natürlich jetzt prädestiniert dafür, weil wir an unfassbar viele Kronkorken rankommen bei unseren Feierabendmärkten und wo wir sonst so überall stehen. Kommt da natürlich erstmal eine Menge zusammen. Dann kriegen wir auch immer, wenn wir Kronkorken bestellen, kriegen wir meistens noch so ein Riesenpaket mit, so Rest, so unverschlossene Restware.
Wie viel hast du gerade im Keller?
Ich kann es gar nicht zählen. Und dann treffen wir natürlich auch dadurch, dass wir auf diesen Märkten stehen und Leute sagen, aha, ihr sammelt für die Aktion Pfötchen, aha, wir sammeln auch Kronkorken, wir wissen nie, wohin damit. Also ich habe, morgen werden die tatsächlich abgeholt. Und wir haben wirklich so meinen kleinen Lieferwagen, kriegen wir schon nicht voll, aber wenn wir die Kisten am Boden stellen, ist die Fläche schon voll.
Ja.
Und das ist eine Menge. Für uns zumindest.
Ja.
So eine ich habe im Keller noch 500.000 Kronkorken liegen, aber die brauchen wir noch selber. Das ist, bevor ich die der Bundeswehr spende, dann zahle ich lieber das Geld. So, da könnte ich mir mit anfangen.
Wie, willst du auch einen Therapiehund ausbilden?
Ja, Sitz und Platz bringe ich dem schon bei. Aber ich glaube, da geht es ja nicht rum. Aber das, ich finde halt, wenn man mit sowas, was wir sonst wegwerfen, noch was Gutes machen kann, finde ich
ja, das super. Nicht schlecht.
Prima.
Ja, also ich bedanke mich. Das war's für heute, liebe Leute. Wir sehen uns. Bis bald.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Das war's. Willig, Willig, der Bierpodcast. Trinkt doch einfach mal drüber nach.